Da ist es tatsächlich so, dass diese gesamten Daten einfach ignoriert werden. Und wenn man die Ratio ignoriert und wenn man die wissenschaftlich fundierten Grundlagen ignoriert und nur unter Anführungszeichen die Appellation an den Hausverstand pflegt, dann ist das ein demokratiepolitischer Rückschritt.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Werkspost. Aus dem Studio der Radiofabrik Salzburg begrüßt euch heute David Mehlhardt. Wir wollen den Mietwohnbau forcieren. Der Mietkauf soll deutlich attraktiver werden und eine gute Eigentumsförderung soll den jungen Leistungsträgern wieder Mut machen, sich Eigentum zu schaffen. Das sagte Wohnbau-Landesrat Martin Zauner von der FPÖ Anfang Oktober, als ein Entwurf für die Neufassung der Wohnbauförderung vorgelegt wurde. Wohnbauförderungen, ganz allgemein gesprochen, sind wichtige sozial- als auch wohn- und familienpolitische Steuerungsinstrumente. Und wenn man auf das Volumen schaut, das im Zuge der neuen Wohnbauförderung auch im Budget dafür veranschlagt worden ist, nämlich knapp 200 Millionen Euro, kann man auch die Tragweite eines solchen Gesetzes erkennen. Zumal das Geld für die Wohnbauförderung direkt aus den Löhnen und Gehältern stammt, von denen jedes Monat 1% in diesen Topf fließt. Diskussionen sind bei einem solchen Unterfangen vorprogrammiert und eine solche wollen wir heute bei der Werkspost führen. Zu Gast im Studio ist dazu Dr. Dominik Oellerer.
Guten Tag von meiner Seite, danke mal für die Einladung. Freut mich sehr, dass meine Expertise da gewünscht und gefragt ist.
Dominik Oellerer ist promovierter Jurist. Er ist in Salzburg als Anwalt tätig und zu seinen Schwerpunkten zählen dabei das Immobilienrecht, aber auch das Bau- und Raumordnungsrecht. Er ist also ein ausgewiesener Experte zu dem heutigen Thema. Und aus Gründen der Transparenz sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass Herr Oellerer seit Oktober 2023 für die KPÖ Plus im Salzburger Landtag tätig ist. Zum Einstieg würde ich gerne wissen, ich habe schon gesagt, dass die Wohnbeförderung ein sozial, aber auch familienpolitisch wichtiges Steuerungsinstrument ist. Was kann man da noch ergänzend dazu sagen, weil es ist eigentlich sehr trockene Rechtsmaterie, wenn man von der Wohnbeförderung spricht, aber wie kann man sich das vielleicht in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext vorstellen?
Die Wohnbauförderung ist ein großes Schlagwort, das in einer technischen Zusammenfassung in Gesetzesform jetzt neu mit 1. Jänner 2025 im Kanon des Salzburger Rechtssystems entsprechend in Kraft treten soll. Die Kritikpunkte sind schon in der Öffentlichkeit auch mitunter vorgetragen worden. Jetzt liegt das Gesetz am Tisch und man muss sich immer überlegen, wie ist diese Wohnbauförderung eingebettet und was bedeutet es aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht? Wohnbauförderung hat immer das Ziel, wie der Name schon sagt, Wohnbau zu forcieren. Das heißt, zu Hause zu schaffen, ein Dach über dem Kopf zu schaffen und Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre basalen Grundbedürfnisse auf Wohnen in einem leistbaren Bereich zu forcieren. Das sehen wir im neuen Entwurf der Wohnbauförderung bedauerlicherweise nicht. Das liegt einfach daran, dass die historischen und politischen Verwerfungen, die in den letzten Jahrzehnten mit einer Auflösung solidarischer Gesellschaften einhergegangen sind, zu einem Umdenken auf eine eigenverantwortliche Form geführt haben, die mit gewissen Appellationen an Hausverstand und obskure Leistungsgedanken ausgetragen werden. Wir sehen, dass die Wohnbauförderung eigentlich dazu führen sollte, um soziologisch zu sprechen, eine Downward Mobility zu verhindern und eine Upward Mobility zu ermöglichen. Das will heißen, dass man Menschen, die aus ökonomisch geschwächten Umfeldern kommen, die unter sozioökonomischen Disparitäten leiden, entsprechend die Möglichkeit durch die Sicherung ihres Grundbedürfnisses auf Wohnraum eine gesamtgesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Im Ergebnis soll das heißen, Menschen, die weniger finanzielle Mittel haben, sind vom Grundgedanken einer Wohnbauförderung her förderungswürdiger als Menschen, die entsprechend mit einer Kapitalausstattung kommen. Man muss vielleicht dazu noch ergänzen, wir wissen aus der Armuts- und aus der Reichtumsforschung sehr, sehr gut, dass Kapital sich akkumuliert, dass ein sogenannter Matthäus-Effekt eintritt. Und dieser Matthäus-Effekt sorgt einfach dafür, dass Menschen, die ohnehin bereits in einer ökonomisch besseren Lage sind und auch durch beispielsweise Erbschaften, heute sich viel, viel leichter Eigentum leisten können. Das hat zur Folge, dass die Forcierung des Eigentums in der Wohnbauförderung ja letzten Endes einer der größten Kritikpunkte ist, weil dadurch ja gerade nicht diese Upward Mobility erreicht wird, sondern Menschen, die ohnehin bereits eine bessere ökonomische Ausstattung haben, in den Genuss einer öffentlichen Förderung kommen.
Das waren jetzt schon einige wichtige Bemerkungen zum Komplex Wohnbeförderung allgemein. Und jetzt ist meine Frage eine sehr konkrete. Diese neue Wohnbeförderung wird beschlossen, aber wie komme ich dann als Privatperson zu diesem Geld, wenn ich mir eine Wohnung kaufen will zum Beispiel?
Wie komme ich zu einer Wohnbauförderung? Die Wohnbauförderung sieht zwei Segmente vor, nämlich einerseits eine Wohnbauförderung im Eigentumsbereich, wenn man in der Subjektförderung ist, und andererseits eine Wohnbeihilfe für Menschen, die sich die Miete nicht leisten können. Das Interessante ist an dieser Stoßrichtung, wie wir sie hier sehen und eingebettet wieder in die angesprochenen ökonomischen herrschenden Verhältnisse, ist es so, dass man als Eigentümer, der eine Eigentumsförderung möchte, nur nachweisen muss, was man an Einkommen hat. Es werden dabei ausgeblendet, ob ich ein teures Auto habe, ob ich ein Aktienpaket habe, wie ich zu einem Grundstück gekommen bin, ob ich das Geschenk bekommen habe, ob ich vielleicht noch eine Erbschaft erwarte oder ob ich in irgendeiner anderen Form vielleicht auch eine gröbere Unternehmensbeteiligung habe und mein Einkommen vielleicht heuer nicht ganz so hoch ist, weil ich Gewinne in meiner GmbH thesauriert habe. All diese Punkte sind in der Wohnbauförderung bei der Eigentumsförderung uninteressant. Hingegen dort, wo Menschen tatsächlich ganz, ganz dringend auf Geld der öffentlichen Hand, also Geld von allen angewiesen sind in der Wohnbeihilfe, ist es so, dass eine sehr eigenartige Angleichung an das Sozialunterstützungsgesetz geplant ist und kommen soll, schafft paradoxerweise auch innerhalb der Wohnbauförderung, innerhalb der Wohnbeihilfe ein Zweiklassensystem von Wohnbeihilfebeziehern. Im Sozialunterstützungsgesetz ist es so, dass ich alles offenlegen muss, was ich in irgendeiner Form habe, inklusive Familieneinkommen, und maximal einen geringen Betrag von bis zu 6.000 Euro behalten darf. Das heißt, dort, wo ich in einer ökonomisch prekären Situation bin und darauf angewiesen bin, dass mir die öffentliche Hand hilft, eben um einer weiteren Downward Mobility zu entkommen, dort muss ich zuerst alles aufbrauchen und alles offenlegen. Armut ist transparent, Reichtum ist intransparent. Das ist das, was man auf einer politischen Ebene und aus einer soziologischen Ebene aus diesem Gesetz herauslesen kann.
Vielleicht kommen wir jetzt wirklich zur Situation in Salzburg und auf den konkreten Gesetzesvorschlag, zumindest das, was kommenden Jänner dann beschlossen werden soll. Vielleicht können Sie kurz umreißen, was für die Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ so die wichtigsten oder die Verkaufsargumente für diese Wohnbauförderung waren.
Das Interessante ist, dass die Landesregierung der Meinung ist, dass sie da den großen Wurf vorlegt. Ich sehe das nicht so. Mit dieser Meinung bin ich nicht alleine. Das kann man den anderen einlaufenden Stellungnahmen entnehmen und auch diversen Medienberichten über die letzten Monate. Das liegt einfach daran, dass die Landesregierung das Thema Eigentum massiv forcieren möchte. Man hat innerhalb des Gesetzes sehr viele Passagen übernommen, die auch in der alten Wohnbauförderung 2015 und auch davor schon da waren. Man schreibt sich sehr plakativ das Ziel des großen leistbaren Wohnraums bei ökologischer Nachhaltigkeit gleich anfangs des Gesetzes auf die Fahnen. Wenn man dann aber betrachtet, was danach kommt, merkt man, dass diese Eigentumsförderung nur sehr, sehr wenigen Menschen zugutekommen wird. Das ist etwas, was über die Argumentation der Landesregierung auf den vermeintlichen Leistungsgedanken ja auch nachvollziehbar ist. Das Zweite, was ein großes Argument der Landesregierung ist, ist Deregulierung. Man macht es einfacher, man würde es transparenter und klarer machen. Wir sehen an dem Gesetz, dass es nicht einfacher und nicht klarer geworden ist, wohl auch gewisse Passagen schon eine gewisse Nachschärfung erfahren haben, jetzt schon im Vergleich zur vorigen Wohnbauförderung, also das übersehen wir nicht. Allerdings ist es so, dass die Zielrichtung eine aus meiner Sicht verfehlte ist. Die Landesregierung hat auch die umstrittene Deutschpflicht über die Wohnbauförderungsverordnung eingeführt. Das halte ich für eine Scheindebatte, weil es vom eigentlichen Thema ablenkt, nämlich der großen Frage, wo fließt das Geld hin, das alle einbezahlen in die Wohnbauförderung und wem nutzt es was?
Sie haben jetzt das schon angesprochen und über die Deutschpflicht werden wir später auch noch kurz zu sprechen kommen. Es ist aber die Frage, die da spannend ist, weil Sie haben ja quasi am Anfang gesagt, eine Wohnbeförderung sollte im besten Fall die Upward Mobility fördern. Es ist aber nicht so, dass diese zwingend gefördert wird, wenn man sich die Kritik oder die Statements der Parteien oder auch verschiedene Initiativen anschaut, sondern es wird immer wieder von der Umverteilung von unten nach oben gesprochen, dass ja quasi Geld ist, was von allen Menschen eingezahlt wird, schlussendlich nicht dort landet, wo es landen soll. Zum Beispiel ein Kritikpunkt, der immer wieder vorkommt, ist, dass jetzt auch ja private Banken von dieser Wohnbeförderung profitieren können. Können Sie da dazu was sagen?
Das sind die sogenannten Annuitätenzuschüsse. nach gewissen Medienberichten dieses Jahr eigentlich gar nicht mehr geben hätte sollen, die dann nachträglich hineinreklamiert worden sind in den aktuellen Entwurf. Es gibt in der Verordnung, die sich die Landesregierung geben möchte, eine Nachschärfung zu diesen Annuitätenzuschüssen. Es handelt sich dabei um Zinszuzahlungen zu privaten Krediten. Das Interessante ist, dass nach den derzeitigen vorliegenden Entwürfen diese Zinszuschüsse, die die Banken bekommen, parallel und zusätzlich über Antrag beim Eigentum, also bei der Eigentumsförderung, begeben werden können. Die sind zwar dann nach den derzeitigen Entwürfen zurückzubezahlen, ganz klar ist das aber auch noch nicht.
Noch ein konkretes Beispiel, es ist auch immer wieder, die Objekte, die dann förderungswürdig erscheinen, sind auch kritisiert worden. So hat zum Beispiel Peter Eder, der Präsident der Salzburger Arbeiterkammer, angemerkt, dass es im vorliegenden Gesetz oder zumindest das, was beschlossen werden soll, ja Wohnungen gibt, die 9.000 Euro pro Quadratmeter kosten, könnten immer noch einen Zuschuss erhalten. Und dass eigentlich dann im Endeffekt Wohnungen, die bei 700.000 Euro liegen, Zuschüsse von bis zu 80.000 Euro erhalten.
Muss vielleicht auch noch eine Ergänzung diesbezüglich angeben. Das Gesetz ist, was die Eigentumsförderung und diese Stoßrichtung und den Willen diesbezüglich betrifft, in sich schlüssig gemacht, ja, weil ich darf auch ein Einkommen, ein Nettofamilieneinkommen bis 105.000 Euro haben. Die Frage ist, wenn man sich anschaut, was das durchschnittliche Haushaltseinkommen eines vierköpfigen österreichischen Haushalts ist, sind wir nicht bei bis zu 105.000 Euro. Das heißt, wir sehen diese ganze Zuspitzung auf diese Eigentumsförderung. Die Preise, die da festgesetzt werden, forcieren den ohnehin bereits völlig überhitzten Markt. Es wird dazu führen, dass weiterhin auch gewerbliche Bauträger nicht die große Masse an Wohnungen verkaufen werden, sondern es ist möglich, bis ins Luxussegment zu finanzieren. Jetzt wissen wir, dass die Baupreise über die letzten Jahre in der Herstellung gestiegen sind, die Grundstückspreise sind gestiegen, aber grundsätzlich, wenn man eine Kalkulation eines Bauträgerprojekts durchgeht und das betrachtet, ist man mit 9.000 Euro am Quadratmeter wirklich sehr, sehr weit oben. Und die Überlegung, die ja eine Wohnbauförderung haben sollte für echtes leistbares Wohnen, wäre ein Steuerungselement zu sein, diesen Preisdynamiken, diesen Preisspiralen entgegenzutreten, entgegenzuwirken und so den Preis zu drücken und nicht den Preis weiter zu befeuern, was gegenständlich aber der Fall sein wird.
Wenn man da vielleicht jetzt nur mal einen Schritt zurücktritt, es ist ja auch immer wieder die Debatte in Österreich, die Eigentumsquote, was Wohnungen betrifft, ist in Österreich europamäßig sehr niedrig im Vergleich zu anderen Ländern und es scheint ja zumindest so aus den verbalen Statements, aber auch wie Sie jetzt das Gesetz beschrieben haben, dass einfach ein großes Ziel ist, dieses Eigentum weiterhin zu forcieren, natürlich nur für eine gewisse Anzahl von Menschen und dadurch kommt natürlich dieser Mietmarkt oder Mietwohnungen ein bisschen unter die Räder. Was können wir da vielleicht gesamtgesellschaftlich für Perspektive daraus erkennen?
Es ist richtig, dass Österreich im Europavergleich eine relativ geringe Eigentumsquote hat. Das liegt aber auch daran, weil es historisch betrachtet in Österreich gar nicht so notwendig war, so viel Eigentum zu schaffen, sondern der geförderte Mietwohnbau gerade im urbanen Ballungsbereich sehr, sehr stark war. Das ist ja einer der Erfolge der 60er und 70er Jahre und dieser massiven Möglichkeiten der sozialen Aufstiege, dass man einfach günstig Wohnraum schafft, der im Kollektiv bleibt, in der öffentlichen Hand oder bei den gemeinnützigen Bauträgern. Die Kluft zwischen ökonomischen und obszönem Reichtum und Elend, die wächst. Das beobachten wir in den letzten 30 Jahren ganz klar, einfach aus dieser neoliberalen Hegemonie, die herrscht. Und in dieser Hegemonie, eingebettet gesamtgesellschaftlich, ist jeder auf sich allein gestellt. Das bedeutet, so vielleicht frei nach Marie Antoinette, wenn die Leute kein Geld für eine Mietwohnung haben, sollen sie halt Eigentum kaufen. Ob das wirklich die Zielrichtung ist, das ist leider eine Frage von politischen Mehrheitsverhältnissen und weniger oft eine Frage von harten Daten und Fakten. Vielleicht noch ein Nachsatz dazu. Wir wissen zum Beispiel aus den Studien der Österreichischen Nationalbank, dass die Leistbarkeit von Wohnraum in den letzten 10 Jahren massiv gesunken ist. Wir sehen, die bereinigten Nettolohnquoten sinken und sowohl am Eigentums- als aber insbesondere am Mietmarkt ist ganz, ganz dringend Entlastung vonnöten und eine gute Wohnbauförderung könnte genau sowas mit der sogenannten Objektförderung leisten. Objektförderung bedeutet, dass man in Objekte, in konkreten geförderten Mietwohnbau investiert.
Für alle, die später eingeschaltet haben, herzlich willkommen zur Werkspost. In der heutigen Ausgabe ist Dr. Dominik Oellerer zu Gast. Anwalt und Experte für Miet- und Wohnrecht. Und wir sprechen heute über die Wohnbauförderung, die in Salzburg wahrscheinlich am 01.01.2025 neu beschlossen wird. Dazu gehört vielleicht gesagt, das ist auch ein Begriff, der in der aktuellen Diskussion immer wieder vorkommt. Es gibt einerseits die Objektförderung, die jetzt schon erklärt worden ist, und auf der anderen Seite die Subjektförderung, die bei der neuen Wohnbauförderung bevorzugt wird. Was kann man sich unter dieser Subjektförderung vorstellen?
Die Subjektförderung ist eine Förderung ad personam, direkt auf einzelne Personen oder Haushalte zugeschnitten. Beispielsweise durch Einmalzuschüsse, wie den vorher angesprochenen bis zu 80.000 Euro Eigentumsförderung. Das bedeutet, das Geld ist für die öffentliche Hand weg, das ist nicht rückzahlbar. Wenn man sich dazu entscheiden würde, ein Darlehenssystem zu machen und bis zu 80.000 Euro oder bis zu 200.000 Euro in einem Darlehenssystem zu fördern und das Geld hat einen Rückfluss, dann wäre die Möglichkeit da, dass die Gelder, die wir alle über unsere entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge mit in die Wohnbauförderung bezahlen, wieder zurückkommen und wieder neu investiert werden können. Eine Subjektförderung ist verlorenes Geld. Es zahlen viele wenige. Hingegen ist bei der Objektförderung die Idee, dass ein gemeinnütziger Bauträger, mittlerweile seit einigen Jahren dürfen das auch die Gewerblichen, das ist auch mitunter ein massiver Kritikpunkt, dass man diesen Bereich für die Gewerblichen geöffnet hat, weil die Gewerblichen andere Aufgaben haben, unserer Meinung nach. Die Objektförderung würde bedeuten, man bezahlt oder gibt den gemeinnützigen Wohnbauträgern Darlehen, Zuschüsse, um Mietwohnungen, geförderte Mietwohnungen, die nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz preisgedeckelt sind, zu errichten, um echten, leistbaren Wohnraum auf Generationen zu sichern.
Das wäre auch schon das Stichwort bei dem aktuellen oder bei diesem neu vorgelegten Gesetz. Wirkt es so, wie wenn der Mietbereich oder die Mietwohnungen sehr stiefmütterlich behandelt werden? Das sieht man auch vor allem daran, dass die selbstgesteckten Ziele der Koalition eigentlich Jahr für Jahr unterschritten werden. Das kann man dann vielleicht so als die Kehrseite der Medaille dessen begreifen, dass einfach das Eigentum, wie Sie vorher schon ausgeführt haben, so prominent gefördert wird, aber deswegen halt der Mietwohnmarkt dermaßen unter die Räder kommt und man im Jahr halt nicht einmal auf 600 Mietwohnungen kommt, die man eigentlich bauen wollen müsste. Was wäre ein Ziel oder was wäre eine Zahl von Mietwohnungen, die Salzburg, das Land oder vielleicht auch die Stadt benötigen würde, um hier wirklich da merkliche Effekte zu erzeugen?
Dass dringend Mietwohnbau gebraucht wird und nicht nur im Speckgürtel der Stadt Salzburg, sondern auch viele der anderen 118 Gemeinden neben der Stadt Salzburg Mietwohnbau brauchen, ist evidenzbasiert nachgewiesen. Wenn man seriösen ökonomischen Studien ein bisschen das Gehör schenkt, dann weiß man, der Mietwohnbau ist das, was es jetzt gerade braucht. Ich stelle mich nicht gegen die Eigentumsförderung per se. Ich habe vorher gesagt, es soll möglich sein, vielleicht mit einem Darlehenssystem, weil Wohnungseigentum ist nicht die Akkumulation von Reichtum. Wohnungseigentum und Wohnen ist die Deckung eines basalen Grundbedürfnisses. Aber wenn man den Mietwohnbau so behandelt wie jetzt, indem beispielsweise im Gesetz festgeschrieben ist, dass Bauträger, wenn sie Mietbauprojekte errichten wollen, die vorher einmelden müssen, ohne zu wissen, was ist das Budget, die Landesregierung sich das aussuchen kann, ohne klar gesetzlich definierte Determinanten, nach welchen Entscheidungsgrundlagen sie zu entscheiden hat, dann wird es sehr, sehr schwierig. Die Zahlen, die divergieren je nach Studien, weil es sind für die Stadt Salzburg sehr ambitionierte Ziele ausgegeben worden. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz notwendig, sich ambitionierte Ziele zu stecken, weil nur dann ist es möglich, einmal Teilziele zu erreichen. Nicht ambitioniert ist, zu sagen, wir setzen uns gar keine Ziele mehr. Weil da ist dann nur noch der olympische Gedanke vorhanden, dabei sein ist alles und das ist beim Wohnraum definitiv zu wenig, weil es hier darum geht, Menschen ein nachhaltiges, gesichertes Zuhause zu geben. Und das muss der Politik ernst sein und diese Ernsthaftigkeit, die vermisse ich.
Es ist auch jetzt schon in dieser Aussage ein bisschen angeklungen und das ist vor allem auch ein Kritikpunkt, den das Forum Wohnungslosenhilfe in ihrem Statement zum Gesetz formuliert hat, dass eigentlich diese neue Wohnbauförderung kaum empirische Rückendeckung hat, sondern es ist einfach nicht, es hat keine Bedarfserhebung gegeben, es hat keine Studien gegeben, die sich vielleicht auf statistischer Ebene mit dem Wohnraumbedarf in Salzburg auseinandersetzen, sondern es ist ganz ohne dem formuliert worden.
Da sind wir wieder dort, wo ich eingangs beginnen durfte. Wir bewegen uns in einer kleinen Interessensgemeinschaft, die sich hier ein Gesetz zurechtlegt. Wir sehen keine Wohnbauoffensive, wir sehen, um das jetzt mit Alfred Noll und Nikolaus Zimmel zu sagen, eine Ruinenbesichtigung des Rechts. Wir sehen, dass die evidenzbasierten Daten, die vorliegen von der österreichischen Nationalbank, von diversen anderen Instituten, es gibt Studien von der Wirtschaftsuniversität Wien, die stehen alle nicht im Verdacht, besonders links zu sein. Da ist es tatsächlich so, dass diese gesamten Daten einfach ignoriert werden, unserer Ansicht nach. Und wenn man die Ratio ignoriert und wenn man die wissenschaftlich fundierten Grundlagen ignoriert und nur unter Anführungszeichen die Appellation an den Hausverstand pflegt, dann ist das ein demokratiepolitischer Rückschritt.
Ein weiterer Kritikpunkt, der dann vor allem von den Grünen formuliert worden ist, ist, dass bei dieser neuen Wohnbauförderung ökologisches Bauen nicht mehr ausreichend gefördert oder nicht mehr ausreichend berücksichtigt wird. Das kommt vielleicht auch damit zusammen, dass Wilfried Haslau in einem ersten Statement, wie das Gesetz veröffentlicht worden ist, also sehr lapidar auch gesagt hat, es geht vor allem darum, die Baukosten zu senken, -15% sind da möglich. Gibt es da einen Zusammenhang?
Die Senkung dieser ökologischen Standards, die tatsächlich durch den Entfall des sogenannten Zuschlagspunktesystems geschieht und geschehen wird, ist ja im eklatanten Widerspruch zu den eigentlichen Zielen, die die Landesregierung sich in ihrem Gesetzesentwurf setzt, nachhaltig ökologisches Bauen. Wir sehen, zwischen Spruch und tatsächlichem Inhalt sind Welten. Die Wohnbauförderung als Leitungs- und Lenkungsmöglichkeit, wo die öffentliche Hand es tatsächlich auch in der sprichwörtlichen Hand hat, für ökologisch nachhaltiges Bauen zu sorgen, ist hier definitiv lückenhaft und ein Rückschritt, weil die Wohnbauförderung soll gutes Wohnen ermöglichen. Wenn Wohnraum über Generationen geschaffen wird, beispielsweise in der Objektförderung, dann soll ja über den bautechnischen Standard hinaus gebaut werden, weil wer billig baut, baut oftmals doppelt oder muss schnell sanieren. Wir wissen seit vielen Jahren aus der Bautechnik, dass die Wärmedämmverbundsysteme sehr bald zu sanieren sind. Nur so zu bauen, halte ich, bin leider kein Techniker, aber aufgrund diverser gesammelter Erfahrungswerte für nicht unbedingt zweckentsprechend und auch ein bisschen kurzsichtig. Also der Entfall dieses Zuschlagspunktesystems, der ein Anreiz dazu sein soll, nachhaltig ökologisch zu bauen, ist definitiv aus unserer Sicht auch ein großes Problem.
Wie schon angesprochen, Wilfried Hasler sehr lapidar und fast nebenbei sagt, dass da einfach eine Baukostensenkung von bis zu 15% möglich ist. Ist das eine realistische Einschätzung oder was müsste dafür noch politisch getan werden, dass das wirklich so geht?
Es ist eine grundsätzlich ökonomische Frage und auch der Wille, wie weit man mit einer Wohnbauförderung regulierend in einen Markt eingreifen möchte. Wenn man von der Marktorthodoxie ausgeht und letzten Endes nur auf das unter Anführungszeichen freie Spiel der Kräfte des Marktes setzt, dann kommt man am Ende des Tages dorthin, dass man einfach merkt, das Recht des Stärkeren siegt. Wir haben über die letzten Jahre Preissteigerungen in der Bauwirtschaft erlebt, die mit einer Corona-Krise begründet wurde, obwohl da monatelang Baustillstand war. Üblicherweise, wenn es keine Nachfrage am Markt gibt, sollte ja der Preis sinken. Die nächste Preissteigerung, gerade bei Baumaterialien, haben wir mit der Begründung des Ukraine-Kriegs erlebt. Diese Argumentation von Landeshauptmann Haslauer halte ich für oberflächlich und für nicht fundiert. Es wäre möglich, die Baukosten anderweitig zu senken, nämlich beispielsweise auch durch den Eingriff und die Lenkung in der Wohnbauförderung, allerdings in eine andere Richtung, als es jetzt der Entwurf vorliegt.
Jetzt zum Ende möchte ich mich eigentlich noch einen Punkt widmen, der eigentlich dann fast am prominentesten besprochen worden ist. Es ist eigentlich in allen Schlagzeilen gelandet, dass die neue Wohnbauförderung mit einer Deutschpflicht verknüpft ist. Es wirkt aber auch so, wenn man sich dann näher auseinandersetzt, ja, dass es, man muss es fast irgendwie als populistischen Schmäh bezeichnen, weil eigentlich die Datenlage oder wie viele Menschen davon dann betroffen wären, eigentlich sehr gering ist und beziehungsweise in anderen Bundesländern wie Kärnten ist ja diese Deutschpflicht auch wieder aus der Wohnbauförderung gestrichen worden. Also ist es mehr populistischer Schmäh oder ist das wirklich ein Instrument zur Integration, wie Vize-Landeshauptfrau Swatzek gerne sagt?
Ich möchte dem gar nicht zu viel Aufmerksamkeit geben, weil ich der Überzeugung bin, dass es an der Sache vorbeigeht und kein tatsächlicher Kern der Wohnbauförderung ist, sondern die Bedienung von Klientelinteressen.
Dann möchte ich vielleicht zum Abschluss aber doch noch darauf eingehen. Also gibt es auch positive Aspekte bei dieser Wohnbauförderung, die gelungen sind, die man beibehalten hat, die früher auch funktioniert haben oder das halt Punkte sind, die man in Zukunft noch ausbauen oder verstärken müsste, um quasi diese Effekte, die Sie beschrieben haben, dass es keine Umverteilung von unten nach oben ist, sondern eben quasi wieder im Gegenteil die Upward Mobility fördert.
Wir sehen, dass es tatsächlich da und dort ein paar kleinere Verbesserungen und Vereinfachungen gegeben hat. Das ist aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. was man im jetzigen vorliegenden Entwurf auf jeden Fall auch nachbessern müsste, ist im Bereich der erweiterten Wohnbeihilfe sich zu überlegen, ob die dortigen Grenzen, da werden Zuschüsse auf dem freien Mietmarkt bezahlt für Menschen, die sich die freien Mieten nicht leisten können, ob da die Grenzen zu gering gezogen sind. Das hätte zwar im ersten Moment leider auch das Problem, dass dadurch natürlich in den überteuerten Mietmarkt mit einbezahlt wird, aber es wäre etwas, wo man relativ unverdächtig gemeinsam an einem Strang ziehen könnte, sich zu überlegen, in diese Richtung zu gehen. Auf der anderen Seite für die entsprechenden Grundlagen bei Eigentumsförderung vielleicht doch die Preise herunterzuschrauben noch, auch die Einkommensgrenzen zu senken und sich doch noch einmal zu überlegen, ob man ein Darlehenssystem in der Eigentumsförderung macht, auch ein Zuschlagspunktesystem wieder einzuführen, um zu zeigen, dass dieses Bekenntnis, das am Anfang des Gesetzes da ist, nicht ein bloßes Lippenbekenntnis bleibt, sondern tatsächlich wieder Wohnbauförderung auch nachhaltig steuert. Und ganz wichtig, was dringend notwendig wäre, die Wohnbaumittel auch wieder im Gesetz festzuschreiben. Das ist ja im Vergleich zum Wohnbauförderungsgesetz 2015 entfallen. Dort auch wieder klar zu sagen, um allen Beteiligten Transparenz zu verschaffen, wie viel Geld ist denn da? Wie viel können wir für welche Sparten verwenden? Problematisch in dem Zusammenhang ist natürlich auch, wenn die Landesregierung jetzt erlauben möchte, dass gemeinnützige Bauträger entsprechend von sogenannten Standortqualitäten höhere Preise für Bauland zahlen, weil auch das befeuert wieder den überhitzten Markt und führt nicht zu einer Senkung der Preise, sondern es steht letzten Endes, umso mehr ich bezahlen muss, umso mehr die öffentliche Hand für wenige Grundstücke hingibt, weniger Geld für tatsächlich leistbaren, geförderten Wohnraum zur Verfügung und profitieren tun wenige, die höhere Preise verlangen können.
Also zusammenfassend muss man festhalten für diese Neufassung der Wohnbauförderung, dass sie einen Trend unterstützt, der einfach die letzten 30 Jahre schon angehalten hat, vielleicht auch noch länger, dass einfach Umverteilung von unten nach oben stattfindet, dass eine weitere Entsolidarisierung der Gesellschaft durch diese Wohnbauförderung befördert wird und dass einfach, wie Sie gesagt haben, auch durch diese populistischen Nadelstiche, die da gesetzt werden, auf sehr billige Art und Weise ein gewisses Klientel ja bedient oder bespielt wird.
Es lenkt vom Kern der Sache ab. Wohnbauförderung soll technisch sein, Wohnbauförderung muss technisch sein, aber es ist irgendwie Ausdruck der postdemokratischen Verhältnisse, wenn eine Wohnbauförderung lange hinter verschlossenen Türen verhandelt wird. Es gibt eine Landtagsanfrage dazu, man kann schauen, wer in den Expertenkreisen dabei war und wer da mitgesprochen hat und wer gefehlt hat. Das ist dann leider das Ergebnis, das herauskommt, wenn man nicht an einem breiten, partizipativen Prozess interessiert ist, sondern von Anfang an ein klares Ziel vor Augen hat.
Herr Oellerer, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich sage herzlichen Dank.
Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at.